Es kommt mir mehr und mehr so vor, als wäre die Vergangenheit ein noch viel ungesicherterer, weniger verbürgter Ort als die Zukunft. Joachim Meyerhoff schreibt das in seinem neuen Roman mit dem Titel Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? In dem Buch erzählt Meyerhoff seine Kindheit als jüngster Sohn des Direktors einer Kinder- und Jugendpsychiatrie. Meyerhoff wächst mitten zwischen geistig und körperlich behinderten Menschen auf dem Anstaltsgelände auf. Joachim Meyerhoff ist jetzt bei uns. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Die Vergangenheit, an die wir uns erinnern, ist unzuverlässig, ist noch viel unsicherer vielleicht als unsere Zukunft. Wie haben Sie sich denn unter diesem Problembewusstsein Ihrer Vergangenheit genähert?
Es entstand einfach irgendwann die Sehnsucht, aus diesem Erinnerungskorsett auszubrechen. Ja? Meine Erinnerungen, das hat auch was mit dem Älterwerden zu tun, wurden immer mehr so abgepackte Erinnerungsinseln. Und wenn ich dann erzählt habe, habe ich gemerkt, dass ich so dieselben Formulierungen wähle und mir eigentlich eine ziemlich konstruierte Vergangenheit aneigne, die man so erzählen kann. Damit wollte ich mich einfach nicht zufrieden geben, weil es auch in meiner Familie bestimmte Verluste gab von nahen Menschen. Und ich fand das zu wenig, dieses Erinnern, um diesen Menschen nahe zu bleiben. Und dann habe ich angefangen, mich zu versuchen, genauer zu erinnern. Und in diesem genauer Erinnern ist dann Folgendes passiert, dass ich hin und wieder eine Technik entwickelt habe, die ich benutze, dass wenn ich nicht weiterkam mit dem Erinnern, eben auch Dinge erfunden habe. Mit Fiktion im Grunde Erinnerungslücken gekittet habe, überbrückt habe. Und dadurch sind dann aber tatsächliche Erinnerungen wieder aufgetaucht. Also ich konnte Dinge erfinden, durch die dann tatsächliche Dinge wieder aufgetaucht sind. Und deswegen ist für mich diese Vergangenheit auf einmal so ein offenes System geworden.
Das kommt gleich in der ersten Geschichte vor, die endet mit dem Satz, erfinden heißt erinnern. Sie entdecken als kleines Kind einen Toten. Und dann kommt dieser Glücksmoment.
Genau, diese Geschichte war für mich als Kind unglaublich beeindruckend, ja, weil dieser Fund eines toten Menschen in einem Schrebergarten war etwas jenseits meiner Realität. Und natürlich war mein Mitteilungsdrang, das zu erzählen, groß. Und trotzdem habe ich auch immer so ein Gespür gehabt, ein Gefühl gehabt, dass man diese Geschichte anreichern muss mit Erfindungen, ja, weil die Zuhörer das wie wollten. Die Zuhörer wollten, dass das blumiger, größer und so wird. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann diesen Ring erfunden und mich dann über das Erfinden erinnert. Vielleicht ist das tatsächlich so ein Urmoment meines Schreibens geworden, dass das Erfinden der direkte Weg ist, für sich die Vergangenheit wieder zu eröffnen.
Ist das vielleicht auch ein Trick? Kann man die mangelhafte Erinnerung überlisten, indem wir eine Erfindung vielleicht auch als unbewusste, unabrufbare, aber wahre Erinnerung plötzlich entdecken?
Unbedingt. Was ich da jetzt so als Entdeckung ein bisschen für mich formuliere, ist natürlich eh ein der Erinnerung eingeschriebenes System. Jede Erinnerung ist natürlich eine Mixtur aus tatsächlichen Bildern, Erinnerungen, Gerüchen, aber eben auch dem permanenten Bruchstücke hinzufügen. Das ist Erinnern eh, glaube ich. Aber wenn einem das bewusst wird, dann merkt man eben auch, dass das Erinnern etwas ist, das einen für die Zukunft eigentlich die Perspektive eröffnet, um das ganz kurz zu sagen. Weil in dem Moment, wo man dann schafft, die Erinnerung nochmal zu öffnen, wird auch die Zukunft eine viel offenere. So ist es mir auf jeden Fall ergangen.
Sie sprechen davon, dass aus einer Linie eine weite Fläche wird. Das heißt, man schnürt diese Erinnerungspäckchen auf, befreit sie aus dem Päckchendasein. Dann ist man in einer Zukunft, die viel weiter ist. Aber das ist natürlich auch eine Freiheit. Da muss man aber auch mutig sein, in diese weite Zukunft zu gucken, oder?
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich den Mut wirklich habe, aber ich habe einfach gar keine andere Wahl gehabt, weil ich schon gemerkt habe, dass ich jetzt, bin ich Mitte 40, das Leben an so einem Punkt ist, wo viele Dinge passiert sind und das, was noch passieren wird, dadurch auch schon ein wenig vorweggenommen ist mit den Möglichkeiten, die man hat. Man erkennt so Mitte 40 im Beruf, in den Dingen, wie man im Leben steht, so seine Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten nochmal zu öffnen, geht eigentlich für mich nur dadurch, die Vergangenheit sich zu vergegenwärtigen. Und das große Versprechen der Zukunft, und das widerstrebt natürlich eigentlich so ein bisschen dem Sicherheitsdenken, eigentlich ist auch das Wunderschöne an der Zukunft das Ungewisse. Ja, das ist das Versprechen der Zukunft, dass sie ungewiss ist. Aber eigentlich tun wir permanent alles dafür, sie zu einer gewissen zu machen, ja, zu einer verbürgten. Und deswegen habe ich versucht, mich diesem Risiko anzuvertrauen.
Sie erzählen Ihre Kindheit, Sie entdecken Ihre Kindheit auf dem Anstaltsgelände einer Psychiatrie. Die Geschichten, die Sie erzählen, das sind, weiß Gott, jetzt nun keine blöd voyeuristischen Geschichten über Behinderte. Da wird nichts zur Schau gestellt, das ist alles sehr sensibel erzählt und doch auch in vielen Punkten lustig. Hatten Sie beim Schreiben da die Angst, den richtigen Ton auch zu treffen bei diesem sensiblen Thema?
Natürlich, das war eine Sorge, also Angst vielleicht nicht, es war aber die Herausforderung, so habe ich es für mich formuliert. Und ich habe auch lange gebraucht, um diesen Ton zu treffen und letztlich ist er aber durch diese Kindperspektive geschützt. Ja? Dieses Kind, was ich da war, zwischen dem Altern von, wo man dann anfing, dieses Anstaltsgelände zu erkunden, 3, 4, 5, als das in mein Bewusstsein geriet und auch älter, hatte einfach einen unverstellten Blick. Und aus diesem unverstellten, beobachtenden Blick war eigentlich eine wertfreie erstmal Sicht auf diese ganze Anstalt möglich. Und die Skurrilitäten und der Aberwitz, die natürlich in vielen der Patienten einfach eine riesige Rolle spielen in der Betrachtung ihrer, der hat aber, finde ich, immer etwas wie von einer Bewunderung. Also es geht nie um ein Auslachen, sondern es geht immer darum, eine völlig der Norm entrückte Realität eigentlich bewundernd wahrzunehmen. Und das führt natürlich auch zu Gelächter, weil es einfach diese ganzen Gesetze nicht gibt. Es ist eigentlich ein befreiendes Gelächter, weil man aussteigt aus diesen ganzen normativen Dingen, die uns umgeben.
Sie haben mal gesagt, Sie möchten mit Ihrem Schreiben auch Ihren Geschichten eine Seele geben oder sie beseelen. Wie meinen Sie das?
Naja, man hat Dinge erlebt und dann kann man die so mit sich tragen, aber man darf sich nichts vormachen. Die Dinge werden auch kleiner. Ja, sie verschwinden oder sie rasten so ein in bestimmte Mechaniken des Erzählens und des Erinnerns. Ich finde aber, wenn man wunderschöne Dinge erlebt hat, hat man eine Verantwortung für die Biografie. Man hat eine Verantwortung seiner eigenen Biografie gegenüber und auch des Mitteilens und auch des Erzählens. Das ist wertvoll. Ich finde, dass viel gesellschaftliches Miteinander darauf beruht, voneinander etwas zu wissen. Es gibt zwar einen gutbürgerlichen Reflex, dass das in der Familie verschwinden soll, aber eigentlich finde ich das nicht richtig. Ich finde, wenn man den richtigen Ton trifft, es geht nicht um Voyeurismus, darf man sich mitteilen. Das ist eine Gemeinschaft der Menschen, die da miteinander versuchen zusammenzuleben. Und da habe ich das Gefühl, dass man Geschichten eben auch mit Fiktion durchaus beschenken darf. Es gibt mehr als nur den authentischen Bezug zur Geschichte.
Ja, was Authentizität ist, weiß man ja sowieso nicht. Jeder hat sein eigenes Konzept von Authentizität. Wir nehmen mal eine Geschichte aus Ihrem Buch heraus, einen Bekannten Ihrer Vergangenheit. Ferdinand heißt er. Und er hat wunderbare, aber auch wunderliche Katzenbilder gemalt. Eines ist auf der Innenseite des Covers Ihres Buches sogar abgebildet. Was sind das für Katzenbilder?
Das sind die für mich meine Jugend begleitenden sogenannten Katzen im Querschnitt. Ja, das sind immer Katzen durchgeschnitten und deren Innenansicht und dann die inneren Organe sehr fantasievoll, auch durchaus anatomisch nach eigenen Vorstellungen gezeichnet. Und dann aber laufen in den Mund dieser Katze eben Männchen hinein, kleine Strichmännchen. Und die sind alle in einer Farbe, jedes Männchen. Aber im Laufe dieser ganzen Katzendurchwanderung zerfallen diese Männchen und werden dann im Darm neu zusammengesetzt und dann, wie es im Buch auch heißt, peristaltisch wieder ausgeschieden und kommen dann total bunt heraus. Und vor dem Katzenmaul stehen die immer in Reihe und Glied, standen die auf diesen Bildern und nachher sind sie eine bunte Menge. Das hat der in Serie produziert, dieser Ferdinand.
Das ist ein interessantes Konzept der Weltsicht. Man könnte das fast philosophisch deuten. Ich bin nicht der, von dem alle glauben, dass ich es bin. Ich bin ein anderer. Das sagt der vermeintlich geistig behinderte Ferdinand. Als französischer Philosoph wäre er mit diesem Satz in die Geschichte eingegangen, oder?
Ja, bei den Patienten gibt es ein Phänomen, was für mich immer hochinteressant war. Und zwar das, dass sie natürlich ein Bewusstsein haben für den Ort, an dem sie sind. Und auch ganz oft im psychischen Krankheitsbereich, aber auch natürlich im körperlichen, ein Bewusstsein für ihre Krankheit. Und oft damit auch spielen und die einsetzen, ganz bewusst ihre körperliche Behinderung einsetzen und auch sich Freiräume durch ihre, in Anführungsstrichen, Macke nehmen. Und Ferdinand hat permanent eigentlich gesagt, dass in dieser Anstalt eigentlich nur ist, um eine Recherche zu machen, ja, das ganze System aufzudecken. Also er war eigentlich da, um Verschwörungstheorien zu durchleuchten. Das ist natürlich eine tolle Perspektive, weil man dann wieder nicht derjenige ist, der in dieser Anstalt eingesperrt ist, sondern derjenige ist, der freiwillig dort ist und ja, eine Recherche macht.
Das ist ungeheuer gewitzt. Am Ende Ihres Buches schreiben Sie aus der Rückschau: Ich sehnte mich nach der Deutlichkeit dieser Menschen. Eine Deutlichkeit, in die so viele der Patienten schicksalhaft eingekerkert waren. Ist das eine Schicksalhaftigkeit, in die wir sogenannten Normalen auch eingekerkert sind, aber viel verkleideter, versteckter, viel kruder und komplizierter? Ist die Deutlichkeit da ein Mangel von uns Normalen?
Ja, das finde ich schon. Wissen Sie, müssen sich das vorstellen. Man wird umarmt und die Umarmung ist lang. Und dann wird geschrien und das Schreien ist so existenziell, dass man besorgt ist. Es wird geweint, es wird gelacht und das hat alles eine Direktheit oder viel. Man darf es natürlich jetzt auch nicht vorsätzlich unkomplizierter machen, aber in einem bestimmten Bereich, über den ich spreche. Und das ist gleichermaßen tragisch, wie aber auch befreiend, weil es nicht durch lauter kulturelle Verabredungen überlagert und gedämpft ist und so. Und man lernt in so einer Psychiatrie schon, wenn man da aufwächst, einen unmittelbaren Umgang miteinander. Dann riecht halt jemand mal nicht so gut, ja, oder man wird vollgesabbert. Das ist doch alles nicht so schlimm. Also mein Gott, ja. Und wir sind schon ja auf Distanzen bedacht und diese Verabredung. Und in diesen ganzen Distanzierungen und gesellschaftlichen Verabredungen geht aber viel Unmittelbarkeit eindeutig verloren. Aber ich will das jetzt auch nicht zu hoch hängen, weil es natürlich die Verabredung ist einer bürgerlichen Welt oder überhaupt eines funktionierenden Miteinanders. Aber trotzdem vermisst man Direktheit im alltäglichen Leben schon oft.
Wie das auch bei Kindern ist, denen man begegnet, die ja auch viel direkter sind als Erwachsene.
Wenn ich mit meiner kleinen Tochter, die ist 5, auf den Spielplatz gehe, dann kennt die nach 5 Minuten 3 neue Kinder und kommt und sagt, guck mal, das ist meine neue beste Freundin. Ja, und was brauchen wir immer für ewig lange Zeit?
Sie erzählen in Ihrem Buch die Geschichte Ihrer Kindheit. Sie erzählen aber auch am Ende des Buchs vom Tod Ihres Vaters. Sie nähern sich Ihrem Vater zunächst sehr skeptisch, sind da auch, da gibt es eine Szene, sind verärgert über ihn, dass er seine peinliche Schürzenjägerei selbst im Alter nicht lassen kann in dem Café. Sie gehen beide in ein Café, sie beklagen diese Schalenreflexe, dieses mickrig und kleinbleiben auch im Angesicht des Todes. Ihr Vater ist da schon sterbenskrank. Hätten Sie da etwas anderes erwartet?
Ja, also hätte ich mir schon. Also ich hätte mir schon erwartet, dass eine schlimme Krankheit einen auch nochmals vielleicht als Chance zur Besinnung bringt. Andererseits ist das natürlich die Perspektive von außen auf jemanden Kranken, als Erwartungshaltung, dass derjenige, der krank ist, selber eigentlich alles dafür tut, dass es sich nichts verändert. Also er derjenige bleibt, eigentlich die Krankheit ignoriert, ja, um zu versuchen, so die Krankheit vielleicht auch zu durchstehen. Aber mein Vater wusste natürlich auch, dass es eine tödliche Krankheit ist. Und ich fand das irgendwie damals so armselig, ja. Ich konnte damit nicht gut umgehen, auf jeden Fall. Trotzdem geht es mir in dem Buch darum, dass auch eine Liebeserklärung ist an diesen Vater und dass man erst oft als Kind ja seine Eltern immer in dieser Elternfunktion sieht. Und es ist ein schmerzlicher Prozess, sie aus dieser Elternfunktion zu entlassen, um sie dann tatsächlich neu zu erkennen. Und dann können sie auch wieder vielleicht etwas abgebaut, das als Denkmal, aber doch vielleicht irgendwie ganzheitlicher in Erscheinung treten.
Sie beschreiben das sehr berührend, wie Sie sich dann noch einmal sehr annähern, Ihrem Vater sehr nahe kommen. Und dann unmittelbar nach seinem Tod haben Sie auf einem Spaziergang, den Sie machen, das Gefühl von einer Befreiung und von einem unfassbaren Glück. Was ist da passiert?
Ja, das ist oft so das Thema bei mir, dass so diese Gefühle, die wir oft so ganz auseinander tun, ja, wie Lachen oder Weinen oder Glück und Unglück, ich finde, dass die in vielen Momenten des Lebens ganz nah beieinander liegen. Viel näher, als wir das uns eigentlich eingestehen. Wir wollen da viel mehr Ordnung haben. Und nicht umsonst gibt es natürlich solche Ausdrücke, wie dass man Tränen lacht, dass man vor Glück weint. Und nach dem Tod meines Vaters war es schon so, dass nach einer langen Krankheit und nach einem langen Pflegen gibt es einfach auch eine unglaubliche Erleichterung. Nicht nur für den Menschen, sondern auch für sich selbst, dass man wieder entlastet. Es ist gar nicht so einfach, sich das einzugestehen, dass man auch glücklich sein kann, dass eine leidvolle Zeit zu Ende geht. Und gerade als Angehöriger und als liebender Mensch ist man natürlich in einem unglaublichen Korsett auch eingebunden. Und ich war damals jung, also ich war Mitte 20 und das hat mich über Jahre, also 3, 4 Jahre wirklich als Hauptthema, es war mein Hauptthema, mein kranker Vater. Und das ist für einen jungen Menschen eine große Belastung. Und danach dachte ich tatsächlich, jetzt beginnt was Neues und jetzt kann ich viel nachholen und ich bin so glücklich. Ich bin ein Trauernder, aber gleichzeitig sehr glücklich.
Und mit all diesen Erinnerungen auch an Ihren Vater, auch in der Rückschau glücklich darüber, dass Sie diesen Vater mit all seinen Brüchen natürlich auch gehabt haben. In all den Geschichten habe ich oft beobachtet, es geht drunter und drüber, an Weihnachten zum Beispiel, da gibt es eine Geschichte. Aber am Ende kommt es dann doch über alle Umwege zu etwas wie einer Versöhnung. Selbst zwischen ihren Eltern, die sich getrennt haben, gibt es am Ende eine Versöhnung. Das finde ich ganz rührend und ganz tröstend auch.
Ja, das ist dann sozusagen das Gegenteil von der Geschichte, die Sie vorher erwähnt haben, dass man selbst in der Krankheit immer noch so ein Schürzenjäger bleibt und jedem Hintern hinterher guckt, ja, ist leider. Aber dann auf einmal tatsächlich haben meine Eltern sich über diese Krankheit auch noch angenähert und es war auf einmal klar, dass die Zeit, das könnte einem ja auch ohne Krankheit mal klar werden, dass die Zeit, die man hat, eine begrenzte ist. Und aus diesem Wert, die Schätzung der Zeit, konnten meine Eltern auf einmal ganz anders miteinander umgehen. Und vor allen Dingen hat uns alle, und das ist ja natürlich einer der Hauptträger und Balken in diesem Buch, ein gemeinsamer Witz und das ist die gemeinsame Lust an bestimmten Dingen, die einfach wir unglaublich lustig finden in dieser Familie, immer sehr verbunden. Und das haben die dann auch noch gefunden.
Also diesen Witz merkt man dem Buch ja an. Man muss oft laut, laut lachen, wenn man das liest, dass es so, so komisch ist. War das wirklich so komisch auch in Ihrer Kindheit?
Naja, also natürlich ist man als Fünfjähriger noch nicht so in diesem Bezugssystem, ist ja auch ein kompliziertes System, dass so etwas lustig ist und so. Aber es war oft so lustig und das war so schön innerhalb dieser Familie. Das ist wirklich so wichtig in diesem Buch, dass das komische Element tatsächlich im Gleichgewicht steht zu dem tragischen. Es ist nicht so, es soll lustig sein und jetzt kommt das Eigentliche, eine schlimme Krankheitsgeschichte, sondern das sind für mich gleichwertige Elemente des Erzählens. Und das vermisse ich oft in Literatur, dass man wirklich herzlich, herzlich lacht und das nicht ausschließt, dass etwas ganz Berührendes kommt und umgekehrt. Und das gehört tatsächlich zu mir dazu.
Und dann steht am Ende ein ganz, ganz ruhiger Augenblick noch. Also am Ende, der letzte Augenblick ist kein Augenblick des Gelächters. Sie suchen noch einmal das Gelände der Anstalt auf, als Erwachsener, den Ort ihrer Kindheit und treffen dort so etwas, na, ich habe es gelesen, wie in diesem Augenblick auch wie eine Art Alter Ego in dem Zimmer, in dem sie aufgewachsen sind, sitzt ein Kind. Das ist eine fast, als Domradio-Mitarbeiter gestatte ich mir die Bemerkung, mystische Begegnung. Ein Kind blickt in eine friedliche Leere und tut nichts weiter als einatmen und ausatmen. Ist das ein Glückszustand der Kindheit und des Lebens überhaupt?
Also Sie müssen sich wirklich vorstellen, dass unser Wohnhaus inmitten dieser Psychiatrie ja war. Als dann mein Vater nicht mehr lebte und meine Mutter weggegangen ist, wurde dieses Wohnhaus, mein Kindheitshaus, wurde ein Teil der Psychiatrie. Diese Psychiatrie wucherte da hinein und es wurde so etwas wie betreutes Wohnen. Und in meinem Kinderzimmer, in dem ich ein Leben lang, also dieses Kindheitsleben lang war, war auf einmal ein gleichaltriges Kind an derselben Scheibe und hat die so behaucht und es war ein behindertes Kind, was jetzt in meinem Zimmer lebte. Und ich kann diesen Moment eigentlich gar nicht wirklich deuten, weil der ist natürlich beides. Der ist todtraurig, dass jetzt da dieses einsam wirkende Kind ist, aber er ist auch irgendwie beglückend, weil man merkt, in diesem Kinderzimmer lebt wieder ein Kind und es lebt weiter. Und dieser Moment an dieser Scheibe, der etwas aus der Zeit Gefallenes hatte, der ist gleichermaßen natürlich ein wenig trostlos auch in seiner Hilflosigkeit und in seiner Gebanntheit in dieses. Aber es ist auch so ein Bild für mich des Friedens gewesen. Das Schöne eigentlich an diesem Moment ist, dass er von allem so viel hat. Ich kann ihn gar nicht wirklich deuten. Ich weiß es nicht. Also es ist auf jeden Fall kein extrem verzweifelter Moment, es ist auch kein extrem glücklicher Moment. Es ist ein seltsam aus der Zeit gefallener, zeitenüberdauernder Moment gewesen.
Vielen Dank, Joachim Meyerhoff. Vielen Dank für dieses Interview. Vielen Dank für dieses wunderbare Buch. Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war? So heißt der Roman von Joachim Meyerhoff. Erschienen ist das Buch im Verlag Kiepenheuer und Witsch. Es hat 350 Seiten und kostet 19,99 €. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich. Danke.